Zuhörer, wir begrüßen Sie ganz herzlich aus dem Studio des Missionswerkes Mitternachtsruf. Heute spricht Marcel Malgo zu Ihnen, doch vorher hören Sie eine Schriftlesung sowie ein Solo von Howard Roos mit dem Titel »Das war ein Tag so groß und frei, als Jesus macht mein Leben neu«. Möge Gott Sie reich segnen beim Hören dieser Sendung. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Heute Morgen wird uns Marcel Malgo die Botschaft weitergeben. Sein Thema lautet, was ist Christus dir? Und ich denke, es wird uns persönlich ansprechen. Es ist bereits die vierte Predigt unter diesem Thema. Inhaltlich ist es aber keine Fortsetzung der anderen, sondern etwas Eigenständiges, Neues für heute Morgen. Ich nehme die Schriftlesung vor aus Psalm 73. Ich lese die Verse 23 bis 28. Psalm 73. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Denn siehe, die vor dir weichen, werden umkommen. Du bringst um alle, die dir die Treue brechen. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun.
Das war ein Tag so groß und frei, als Jesus macht mein Leben neu. Die größte Freude, die ich hab, ist, dass er mir die Schuld vergab. Ich war verzagt, von Schuld geplagt, doch Jesus hat nach mir gefragt. Das war ein Tag so groß und frei, als Jesus macht mein Leben neu. Seit Jesus macht mein Leben heil, nehm ich an seiner Freude teil. Er macht mich froh, er gibt mir Glück, jetzt geh ich niemals mehr zurück. Ich war verzagt, von Schuld geplagt, doch Jesus hat nach mir gefragt. Das war ein Tag so groß und frei, als Jesus macht mein Leben neu. Macht er diese Welt einst neu, dann bin ich ganz gewiss dabei. Dann werd ich stehen in seinem Schein und noch viel mehr voll Freude sein. Ich war verzagt, von Schuld geplagt, doch Jesus hat nach mir gefragt. Das Das war ein Tag so groß und frei, als Jesus macht mein Leben neu. Das war ein Tag so groß und frei, als Jesus macht mein Leben neu.
Ich möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen. Das Thema wurde bekannt gegeben: Was ist Christus dir? Eine vierte Botschaft unter diesem Thema. Ich denke, es sind sehr einfache Gedanken, die ich Ihnen weitergeben darf. Und trotzdem, wenn wir sie befolgen, wenn sie ins Herz gehen, wenn wir sie mitnehmen, dann kann es uns sehr segnen. Dieses Wort Gottes, was wir heute miteinander betrachten möchten. Wir lesen aus Matthäus 16, die Verse 13 bis 16. Als aber Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach: Für wen halten die Leute den Menschensohn? Sie sprachen: Etliche sagen, du seist Johannes der Täufer, andere aber Elia, noch andere Jeremia oder einer der Propheten. Da spricht er zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Oder was ist Christus euch? Da antwortete Simon Petrus und sprach: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Bis soweit das Wort des Herrn, das war die Schlachterbibel. Caesarea Philippi, ich habe das kurz nachgeschaut, liegt im Quellgebiet des Banias. Banias, eine der drei Quellflüsse des Jordan. 20 vor Christus erhielt Herodes der Große dieses Gebiet und baute hier zu Ehren des Augustus eine Stadt. Der Vierfürst Philippus verschönerte ab 3 vor Christus diese Stadt und nannte sie Caesarea. Warum heißt sie dann Caesarea Philippi? Nur um eine gleichnamige Stadt, Caesarea, an der Küste von Caesarea Philippi zu unterscheiden. Und hier an diesem Ort stellte der Herr seinen Jüngern jene wichtige Frage: Für wen haltet ihr mich? Was bin ich euch? Und hier antwortet Petrus ihm: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Was mir direkt am Anfang aufgefallen ist, das möchte ich Ihnen weitergeben, das ist die Tatsache, dass Caesarea Philippi eine recht heidnische Stadt war. Und das müssen Sie jetzt festhalten, denn darauf komme ich zurück in dieser Botschaft. Eine recht heidnische Stadt. Nicht nur, dass Herodes der Große hier zu Ehren des Augustus diese Stadt gebaut hat, das ist schon genug heidnisch, ja? Aber in grauer Vorzeit lebten dort die alten Griechen, die verehrten einen sogenannten Quellgott mit Namen Pan. Und von diesem Quellgott Pan erhielt der Fluss Banias seinen Namen. Also, das habe ich nicht selber herausgefunden, das habe ich einfach nachgelesen. Nur, dass Sie das wissen, so intelligent sind wir nicht. Als Herodes die Stadt baute, gab es immer noch einen Altar dieses Gottes Pan. Und dann hat er ausgerechnet dort, ganz nahe bei diesem Altar, hat er ein Marmortempel errichtet mit dem Standbild des Kaisers. Also, ich sage Ihnen das kurz, um Ihnen ein Bild zu geben. Caesarea Philippi ist durch und durch heidnisch und geistlich dunkel. Ja? War kein angenehmer Ort. Und hier hat sich sofort mir die Frage gestellt: Warum dieser Platz? Warum geht der Herr dorthin und stellt an diesem Platz den Jüngern die alles umfassende Frage: Für wen haltet ihr mich? Was bin ich euch? Was bin ich euch? Was ist Christus euch? Warum hier an diesem heidnischen, verdorbenen Ort? Ich habe mal ein bisschen geblättert in der Bibel. Der Herr Jesus hätte vorher, vor dass er dahin ging, hätte er viel passendere Gelegenheiten gehabt, um mit seinen Jüngern diese so wichtige Frage zu erörtern, zum Beispiel die Bergpredigt. Wäre nicht die Atmosphäre, die durch diese gewaltige Rede entstanden war, bestens geeignet gewesen, um die Jünger noch separat auf die Seite zu nehmen und ihnen die Frage vorzulegen, für wen haltet ihr mich? Die hätte viel leichter antworten können nach so einer wunderbaren Bergpredigt. Oder seine erste Heilung nach der Bergpredigt. Ein Aussätziger, er geht auf ihn zu, spricht zwei Worte, sei gereinigt und der Mann ist gesund. Wäre das nicht der Moment gewesen, um über seine Gottessohnschaft zu sprechen? Oder denken Sie an die zwei Besessenen, das hat sich alles vor Caesarea Philippi abgespielt, die zwei Besessenen aus Gadara. Jesus befreit sie von vielen bösen Geistern. Und ich denke, das ist fast die allerbeste Gelegenheit gewesen, um darüber zu reden, dass er Sohn Gottes ist. Warum? Weil diese Geister, als sie Jesus sahen, ihn erblickten, von Weitem anfingen zu schreien, was willst du von uns, du Sohn Gottes? Also, die haben ihn Sohn Gottes genannt. Ich dachte bei mir, das wäre absolut die beste Gelegenheit gewesen, um seine Jünger um sich zu sammeln und zu sagen, habt ihr das gehört? Das bin ich. Bin ich das auch für euch? Aber hat er nicht getan. Oder kurz nach Gadara finden wir Jesus Christus mitten im Sturm auf einem Schifflein. Er bedroht den Wind und das Meer. Und dann heißt es ganz wunderbar, Matthäus 8, Vers 26, da wurde es ganz stille. Das ist wirklich Zitat aus der Schrift. Da wurde es ganz stille. Und es war so still, dass wir dann im nächsten Vers lesen, Matthäus 8, Vers 27, die Menschen verwunderten sich und sprachen, was ist das für ein Mann, dass im Wind und Meer gehorsam sind? Jetzt wäre doch die Gelegenheit gekommen, um den Jüngern vorzulegen, diese Frage, mit ihnen das zu erörtern, für wen, für was haltet ihr mich, was bin ich euch? Es ist ohnehin die Frage jetzt gefallen, was ist das für ein Mann? Er hätte darauf einhaken können und erklären, wer er ist. Oder noch ein Beispiel, konnte das nicht lassen, um es zu erwähnen, die Speisung der 5000 und hinterher die Speisung der 4000. Alles Ereignisse vor Caesarea Philippi. Ich habe mir das so vorgestellt, diese Speisungen wären das Podium gewesen, wo Jesus mit seinen Jüngern über seine Gottessohnschaft hätte sprechen können, wo er ihnen diese Frage hätte vorlegen können. Was bin ich euch? Was ist Christus dir? Ich denke, die hätten sofort gesagt, Herr, du musst Gott selbst sein. Denn was wir jetzt gesehen haben, diese Speisung, diese Tausende, das kann nur Gott. Nun, wie dem auch sei, wie uns das auch alles einleuchten würde, ist es eben doch so, dass Jesus Christus während keinem dieser großen geistlichen Ereignisse die Frage stellte, für wen haltet ihr mich, was bin ich euch, sondern dass er nach Caesarea Philippi ging, heidnische Stadt, heidnischer Ursprung, und dort an diesem dunklen Ort kommt die Frage, wer bin ich? Für wen haltet ihr mich? Was bin ich euch? Und ich habe mir natürlich die Frage gestellt, warum Herr? Warum Herr? Warum hier in Caesarea Philippi? Ich habe mir Folgendes gedacht. Es wäre ein leichtes gewesen für Jesus, anlässlich eines geistlichen Höhepunktes über seine Gottessohnschaft zu sprechen. Es wäre ein leichtes gewesen für die Jünger, um es sofort zu glauben. Deshalb diese Beispiele, ja, die wir durchgenommen haben. Wäre ein leichtes gewesen. Aber indem Jesus mit dieser alles umfassende Frage wartet, mit der Frage, für wen haltet ihr mich? Bis Caesarea Philippi, wo nichts war, keine geistlichen Höhepunkte. Außer eben diese Frage, ja. Indem Jesus wartet bis Caesarea Philippi, wurden die Jünger, als sie das hörten, innerlich ganz besonders gefordert. So Speisung von 5000 oder auf einem Schiff, das im Sturm war und das plötzlich still wird, oder die Heilung des Aussätzigen, der Besessenen. Ich denke, es wäre ihnen einfach rausgefallen, Das Zeugnis des Petrus, vielleicht allen, du bist Christus. Aber hier in Caesarea Philippi waren sie mehr gefordert und sie mussten sich überlegen, was sagen wir? Und umso gewaltiger ist dann die Antwort des Petrus, der dann eben diese Antwort gibt. Du bist der Christus, das ist übersetzt der Gesalbte, der Sohn des lebendigen Gottes. Diese Antwort, gesprochen im nichtssagenden heidnischen Caesarea Philippi, hatte viel mehr Gewicht, als wenn sie anlässlich irgendeines geistlichen Höhepunktes, wie zum Beispiel bei der Stillung des Sturmes oder Speisung der 5000 ausgesprochen wäre. Von daher sehen wir dann auch des Herrn Freude in einem besonderen Licht. Jesus freut sich. Selig bist du, Simon Jonas Sohn. Denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und es ist ganz klar, was der Herr damit meint. Wenn du jetzt im Fleisch gewesen wärst, Simon Petrus, wenn du nach dem Gefühl gesprochen hättest, dann wäre das nicht rausgekommen. Denn immerhin, wir sind in Caesarea Philippi. Nichts da, was einen motivieren könnte innerlich. Aber trotzdem sagst du, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagt, das hat mein Vater dir offenbart. Ich möchte uns allen hier eine erste praktische Lehre mitgeben für unser Leben als Christ. Nämlich die Frage unseres Herrn, für wen haltet ihr mich? Oder die Frage, was ist Christus dir? Hat in unangenehmen, vielleicht schwierigen Umständen eine viel größere Tragweite, als wenn sie uns in Zeiten von Ruhe und Sorglosigkeit gestellt würde. Dann kommt es darauf an, was unsere Antwort ist, ob sie vom Herzen kommt. Dann wird jedes Wort schwer gewogen. Die Bibel sagt in Sprüche 24, Vers 10, der ist nicht stark, der in der Not nicht fest ist. Kennen Sie sicher dieses Wort? Und Psalm 30, Vers 8 sagt der Psalmist, ganz offen, ja, ganz ehrlich sagt der Psalmist, Herr, durch dein Wohlgefallen hattest du mich auf einen hohen Felsen gestellt. Aber als du dein Antlitz verbargest, erschrak ich. Mit anderen Worten, Herr, also als alles wunderbar war, wie habe ich mich gefreut, wie fühlte ich mich gut. Und jetzt, wo ich in die Probleme kam, wurde es mir innerlich sehr elend zumute. Und in diesem Lichte müssen Sie die Antwort des Petrus sehen. Caesarea Philippi, da war kein, wie soll ich sagen, ein Motiv, ja, das vielleicht innerlich die Kraft gegeben hätte, um Jesus zu loben. Das war nicht da. Das war nur Caesarea Philippi. Die haben vielleicht den Altar gesehen. Die haben das Standbild gesehen. Und weiß nicht was alles. Heidnische Dinge gesehen, ja. Und jetzt kommt die Frage. Da war innerlich kein Motiv für den Petrus. Der konnte in diesem Moment nicht auf sein Gefühl schauen. Und dennoch kommt diese Antwort, dieses Zeugnis. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Die Frage, für wen haltet ihr mich? Was bin ich euch? Was ist Christus euch? Hat in Zeiten der Not einen ganz anderen Klang als in Zeiten des inneren und äußeren Friedens. Verstehen Sie mich richtig? Ich wünsche uns allen, dass wir so viel wie möglich in diesem Jahr in Psalm 23, 1 bis 3 leben dürfen. Ich wünsche Ihnen das jeden Tag. Psalm 23, 1 bis 3. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue. Er führt mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße. Nichts Negatives. Nichts, was irgendwie anfechten könnte. Und dem Herrn sei Dank, der Herr schenkt uns das. Aber wissen Sie was? Und Sie wissen es. Im selben Psalm 23 stehen Ausdrücke wie im finsteren Tal. Unglück, Feinde. Da gilt es recht, eine klare Antwort von unserer Seite aus auf die Frage, was ist Christus dir? Für wen haltet ihr mich? Glückselig, wer dann mit Petrus ausrufen kann, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das sind Menschen, die Ausdrücke wie finsteres Tal, Unglück und Feinde wohl kennen, die das vielleicht sogar erfahren haben am eigenen Leibe, die aber mit dem Psalmisten jubeln können, und ob ich schon wandere im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Du bist bei mir. Und so weiter. Sie kennen diesen Psalm 23. Was ist Christus dir? ist der Christus der Sohn des lebendigen Gottes. Auch wenn Sie sich vielleicht heute in Caesarea Philippi befinden. Manche sind hier gekommen, die sind vielleicht, wie soll ich sagen, die sind auf dem Berg, wo die Bergpredigt gesprochen wurde. Die fühlen sich so, die freuen sich so, die sind in Jesus, die sind mit einem Strahlen gekommen. Und wenn ich denen heute die Frage stelle, was ist Christus dir? Sie werden unvermittelt antworten, Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Manche sind vielleicht hier gekommen und die sind in Caesarea Philippi. Es sieht so anders aus. Druck, Anfechtung, Dunkelheit, Fragen, ungelöste Probleme. Ich habe in der letzten Zeit in meinen Botschaften sehr oft das Wort zitiert aus Johannes 16, 33. Das ist ja sehr bekannt. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Ich möchte betonen, dass Jesus hier nicht sagt, in der Welt habt ihr Angst, seid getrost, ihr könnt die Angst überwinden. Er sagt, seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das bedeutet, wenn ich heute in Caesarea Philippi bin, wenn es mir einfach nicht drum ist, kann ich mir nicht in einer Art von Selbsterlösung Mut einreden und sagen, so, jetzt blick mal nach oben und so. Klar, wir müssen vielleicht doch uns selber aufraffen, aber irgendwie ist das nicht die Lösung, wenn es einem einfach nicht drum ist. Nein, ich muss mich ganz neu und darf mich neu verlassen auf das vollbrachte Werk Jesu Christi. Er hat die Welt überwunden, sagt er. Deshalb ist meine Angst, obwohl sie da ist, die ist ja manchmal da, ist gegenstandslos. Damit schiebe ich sie nicht von mir weg, ich kann das nicht. Ich übe kein autogenes Training. Aber im Geiste knie ich mich nieder, in Caesarea Philippi, vielleicht im Angesicht des Götzentempels und all diesen dunklen Dingen und rufe aus, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Herr, ich halte mich an dir fest, ganz aufs Neue. Ich möchte uns darauf weisen, Sie wissen es, ich sage es Ihnen doch, dass wir jedes Mal dann, wenn wir uns in Caesarea Philippi befinden, dass wir dann erst recht mit der Frage konfrontiert werden, was ist Christus dir? Oder wie Jesus es sagt, für wen haltet ihr mich? Und zwar deshalb, weil es eben dann, in diesen Tagen, in diesen Zeiten, in diesen Stunden, darauf ankommt, ob Christus für mich der Sohn des lebendigen Gottes ist, der Hölle, Tod und Teufel besiegt hat. Dann kommt es drauf an. Es ist gut möglich, dass wir mit dem Verstand ohne weiteres bezeugen können. Herr, du bist Christus, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Aber wehe uns, wenn wir mit diesem Verstandesglauben nach Caesarea Philippi kommen. Dann hilft das nicht mehr. Jesus sagt, das hat nicht Fleisch und Blut dir offenbart, Petrus. Aus dem Fleisch kannst du das nicht sagen. Du hast gar keine Anhaltspunkte, um aus dem Fleisch irgendwie zu einer positiven Regung zu kommen. Nein, da ist nichts. Mein Vater hat es dir offenbart, der Geist. Und darum ist die Antwort des Petrus so gewaltig. Hebräer 2, Vers 15 heißt es, dass Jesus Christus all diejenigen befreien möchte, die durch Furcht vor dem Tod im ganzen Leben Knechte sein müssen. Das steht also wunderbar. Paulus bestätigt das. Er jubelt quasi in 1. Korinther 15, Vers 55. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Er jubelt das aus. Wir lesen das doch oft auch an Begräbnissen, wo wir wissen, da wird der Körper eines Christen zu Grabe getragen. Dann können wir das lesen. Ich frage mich aber immer wieder, das steht hier so schön, ja? Das steht hier so wunderbar. Warum aber haben wir doch noch Angst? Warum haben Christen doch manchmal große Todesangst? Und wissen Sie, ich stehe nicht hier, um Ihnen heute zu sagen, um es laut zu posaunen, Christen haben nichts mehr zu tun mit Angst vor dem Tod, das wäre eine Lüge. Ich denke, wir kennen das. Aber wissen Sie, was ich Ihnen sagen möchte? Und auch mir. Wenn wir uns üben würden, nicht nur auf Tabors hören zu rufen, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, sondern gerade dann, wenn wir in Caesarea Philippi sind, also wenn wir nichts sehen, nichts fühlen, nichts erkennen, wenn wir uns darin üben, dann werden wir kommende notvolle Stunden besser überstehen. Wer gelernt hat, in den dunklen Stunden seines Lebens die Frage, was ist Christus dir? Oder wie Jesus es sagt, für wen haltet ihr mich? Richtig und überzeugend zu beantworten. Der ist, ich sage es nicht einfach so, ich sage es in heiligem Ernst, der ist auch in der Stunde seines Todes gewappnet. Es ist nur so, wenn es soweit ist, dann können wir uns nicht mehr darin üben. Das müssen wir jetzt tun. Jetzt, heute. Heute sind sie in Caesarea Philippi. Sie merken das, sie spüren das. Es ist ihnen nicht wohl. Ihr Nachbar vielleicht schon. Sie merken das. Heute müssen sie sich losmachen von allem, was innerlich jetzt so auf ihnen lastet. Und sie gehen zu Christus und sie sagen, Herr, jetzt noch viel mehr. Du bist der Gesalbte, der Sohn Gottes. Das ist mir genug. So, ich komme zu einem weiteren sehr wichtigen Punkt und jetzt hoffe ich, dass ich nicht manchen auf die Füße trete. Das können wir manchmal aus Versehen tun, auch in einer Predigt. Ich entschuldige mich jetzt schon. Als Jesus Christus in Caesarea Philippi die Jünger fragte, ihr aber für wen haltet ihr mich? Da hat Petrus keine schönen Worte gemacht, keinen kleinen Vortrag gehalten, wie wunderbar er ist. Er hat einfach gesagt, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Klarer konnte es nicht. Wissen Sie, was in meinem Leben, was in Ihrem Leben, was im Leben eines Kindes Gottes ein großes Verhängnis sein kann? Wenn wir Christus meinen und etwas anderes sagen oder etwas anderes tun, wir meinen Christus, aber wir sagen nicht Christus. Bevor Jesus ja die Frage den Jüngern gestellt hat, für wen haltet ihr mich, hat er ja die andere Frage gestellt. Für wen halten die Leute den Menschensohn? Matthäus 16, Vers 13. So, und jetzt kommt der große Unterschied zwischen der Antwort des Petrus und der Denkweise der damaligen Menschen. Die Jünger mussten dem Herrn sagen, etliche sagen, du seiest Johannes der Täufer. Andere sagen, Elia. Noch andere sagen Jeremia oder einer der Propheten. Wissen Sie, was mir hier aufgefallen ist? Mir ist aufgefallen, dass die Menschen damals in ihrer Beurteilung zwar den Herrn meinten, aber durch das, was sie sagten, an ihm vorbeiredeten. Ja, noch mehr. Indem sie Jesus Christus mit Johannes dem Täufer, mit Elia, mit Jeremia, mit Propheten identifizierten, ihm gleichstellten, bedachten sie Jesus mit großer Ehre. Aber dennoch erreichten sie ihn nicht. Gingen an ihm vorbei. Es war nichts Geringes, dass die Menschen damals sagten über Jesus, er ist Johannes der Täufer. Das war nichts Geringes. Johannes der Täufer war ein berühmter Mann in Israel, auch nach seinem Tode. Markus 1, Vers 5, es ging zu ihm hinaus, das ganze jüdische Land, sie ließen sich alle taufen, bekannten ihre Sünden, das Zeug von einem gewaltig großen Mann. Und wenn die Menschen damals Jesus mit diesem großen Mann verglichen und sagten, er ist es, da waren sie, man könnte sagen, auf der richtigen Spur, aber eilten dann doch an Jesus vorbei. Denn er war nicht Johannes der Täufer, er war mehr. Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Oder dass die Menschen damals sagten, er ist Elia, war sehr beeindruckend. Wer war Elia? Ein Wort über Elia, 1. Könige 17, Vers 1. Er sprach Elia, der die Spitzer aus Tischben Gilead. So wahr der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe. Es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen, bis dass ich es sage. Und so traf es auch ein. Also, Elia, ein Mann mit außergewöhnlicher Vollmacht. Indem die Menschen damals sagten, er ist Elia, zollten sie Jesus allergrößte Achtung. Aber sie erreichten Jesus nicht dadurch. Sie gingen an Christus, dem Sohn des lebendigen Gottes, vorbei. Jeremia, sagten sie, ist er. Jeremia. Nun, jeder andere als Jesus hätte sich etwas darauf eingebildet, um hören zu dürfen, das ist Jeremia. Immerhin wurde zu Jeremia gesagt durch Gott selbst, Jeremia 1, Vers 10, ich setze dich heute über Völker und Königreiche, dass du ausreißen und einreißen, zerstören und verderben sollst und bauen und pflanzen. Ich habe das gestern gelesen oder vorgestern, das kam mir vor wie ein Blankoscheck. Ja, Jeremia, das kannst du alles machen, wenn du willst. Und tatsächlich, Jeremia gehörte zu den größten Propheten des Alten Testamentes. Und trotzdem, er war nicht annähernd Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und somit fanden die Menschen trotz der Tatsache, dass sie in Jesus Jeremia sahen, nicht zu ihm, dem Sohn des lebendigen Gottes. Und dass die Menschen damals in Jesus irgendeinen anderen Propheten sahen aus dem Alten Testament, das war fast kühn. Und verwegen. Die Juden sagten damals absolut nicht so schnell von jemandem, er ist ein Prophet, weil sie genau wussten, der wahre Prophet ist von Gott selbst gesandt. Wie Gott es sagt im Alten Testament, ich sandte zu euch meine Knechte, die Propheten. Das musste einen Propheten auszeichnen. Und glauben Sie mir, die frommen Juden haben nicht so schnell gesagt von einem Menschen, der ist Prophet. Aber indem sie Jesus Propheten nannten, gaben sie ihm das Prädikat, hier steht, ein von Gott erwählter Mann. Das war von Seiten der Juden aus ein gewaltiges Zugeständnis. Dennoch brachte diese hohe Einschätzung die Menschen nicht zu Jesus, weil sie den Propheten sahen, aber nicht Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Merken Sie, sie meinen Jesus. Ja? Sie reden an ihm vorbei. Das hat mich sehr berührt. Hat mich sehr berührt, wie die Menschen damals Jesus meinten, ihn mit großer Ehre bedachten, ihn mit Ehrfurcht behandelten und dennoch an ihm vorbei eilten. Und das ist eine gewaltige Tragik. Vor Jahren, es ist wirklich schon eine ganze Anzahl Jahre her, kannte ich eine Schwester im Herrn, die war schwer krank. Was tat sie? Sie raffte ihre letzten Kräfte zusammen, um nach Afrika zu reisen, um dort mittels des Gebetes einiger Brüder wieder gesund zu werden. Nun, sie kam nach Hause, ging ins Krankenhaus und starb. Das habe ich nie vergessen. Ich habe die Frau nämlich noch besucht. Was hat sie falsch gemacht? Sie meinte Jesus, als sie um Genesung rang. Sie meinte Jesus. Aber indem sie mit letzten Kräften nach Afrika reiste, ging sie nicht zu Jesus, sondern zu Johannes dem Täufer, zu Elia, zu Jeremia, zu irgendeinem der Propheten. Die Brüder in Afrika, ich weiß nicht genau, wer das wisst, aber ich denke, die haben ohne Zweifel im Glauben die Hände zum Himmel erhoben für diese Frau. Aber lebte diese Frau hier in Europa nicht unter demselben Himmel? War nicht derselbe Gott da, um sie zu hören? Das hat mich damals sehr bewogen. Letzte Kräfte, letztes Geld. Und sie kommt nach Hause und geht heim, in die Oberheimat. Vor Jahren bekehrten sich zwei junge Männer in einer Evangelisation bei einem sehr begnadeten Evangelisten. Sie dankten dem Herrn Jesus inbrünstig für ihre Errettung. Sie jubelten über ihre Bekehrung und folgten dem Evangelisten nach. Klingt komisch, aber es ist Tatsache. Sie folgten dem Evangelisten nach. Sie sahen sich das Programm an, wo redet der Mann? Und sie stiegen in ihr Auto und sie saßen Abend für Abend immer in einer anderen Stadt unter den Zuhörern. Das ging so lange, bis der eine zum anderen sagte, du, mir reicht's, der hat an jedem Ort die gleiche Predigt. Was haben die jungen Männer falsch gemacht? Sehen Sie, der Evangelist ist ein sehr begnadeter Mann. Hat sie zu Christus, dem Sohn des lebendigen Gottes, geführt. Er hat sie zu Christus geführt. Sie haben Christus kennengelernt. Und da folgten sie Johannes dem Täufer nach. Dem Jeremia. Einer der Propheten. Indem sie diesem Evangelisten nachreisten. Heute hört man oft die Worte, das wird oft gesagt, früher, als die alten, bewährten Brüder noch da waren. Da war Erweckungsluft, da geschahen geistliche Wunder, es war alles anders, Gott konnte wirken. Nun, es ist klar, dass wir von solchen Brüdern, die wirklich Männer Gottes waren, und es gab deren viele, dass wir lernen dürfen. Ich persönlich bin immer wieder beeindruckt von ihren Schriften. Ich lese gern in den Schriften von Spurgeon und von anderen. Das nimmt nicht weg, dass wir heute ohne sie auskommen müssen, denn sie sind nicht mehr da. Wenn wir immer reden über diese Brüder, reden wir über Johannes den Täufer, Elia, Jeremia, Kapazitäten, die aber nicht mehr da sind. Ich war in Holland mit Henk Block zusammen in einer evangelistischen Veranstaltung. Wir durften einen Tisch herrichten mit unseren Büchern, Schriften und so weiter, Bibeln. Und unser Nachbar war ein einzelner Bruder, ein ganz lieber Mann. Und er hatte auf seinem Tisch nur Schriften von John Bunyan. Nur John Bunyan. Naja, der Mann hat nicht viel geschrieben. Die Pilgerreise und dann, glaube ich, noch etwas Pilgerinnenreise oder wie das heißt. Er hatte diese Bücher in verschiedenen Ausführungen liegen. Farbig, mit Bilder, ohne Bilder und Kalender von John Bunyan. Und dann hat er mit solch einer Inbrunst über John Bunyan gesprochen, was das für ein Mann ist, dass ich dachte, der predigt John Bunyan und nicht Christus. Wer ist John Bunyan? Johannes der Täufer, ein Elia, ein Jeremia. Kapazitäten, gewaltiger Mann war das. Aber er ist doch nicht Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Ich möchte es uns allen sagen, wenn wir in irgendeiner Sache unseres Lebens nicht in erster Linie zu Christus, dem Sohn des lebendigen Gottes gekommen sind, sondern das Nächstbeste erwählen, ein Johannes, ein Jeremia, dann sind wir arm dran. Als die Menschen damals sagten, Jesus, er ist Johannes der Täufer, er ist Elia, er ist Jeremia, er ist einer der Propheten. Nun, da war Johannes der Täufer bereits geköpft und Elia, Jeremia und die Propheten lebten lediglich in den Schriften und in den Herzen der Menschen. Wer aber war wirklich da, real, greifbar, fassbar, gegenständlich? Wer? Christus, Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und sie gingen an ihm vorbei. Sie gingen an ihm vorbei. Sie haben ihm die wunderbarsten Dinge gesagt, über ihn gesagt, Titel gegeben, ihn mit Ehrfurcht behandelt. Sie liefen an ihm vorbei. Das ist so eine Not. Das hat mich also schon hingenommen, als wenn man sich das überlegt. Sehen Sie, das Nächstbeste mag sehr gut sein. Johannes der Täufer, tja, das war ein großer Mann. Elia, Jeremia, einer der Propheten. Das mag wunderbar sein. Aber wir sind arme Geschöpfe. Wenn wir sie sehen und Christus nicht, oder wenn wir Christus meinen und anders reden, nicht reden über Christus den Gesalbten, sondern über Elia. Das Nächstbeste kann durchaus durch Gott gebraucht werden, aber wehe uns, wenn wir uns auf dieses Nächstbeste zu fest verlassen. Vielleicht hier ein ganz praktisches Beispiel. Die Ältesten dieser Gemeinde freuen sich sehr, dass in der letzten Zeit einige kranke Geschwister sich haben salben lassen nach Jakobus 5. Diese Handlung aus Jakobus 5 ist der Gemeinde Jesu als ein sichtbares Gnadenmittel gegeben. Benutzen Sie es. Aber Gott gnade uns, wenn wir diesem Gnadenmittel den Platz einräumen, der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes hat oder ihm gebührt. Natürlich, der Kranke wird im Namen des Herrn gesalbt. Können Sie nachlesen, Jakobus 5. Dennoch besteht die Möglichkeit, und bitte verzeihen Sie, wenn ich es einmal sage, es besteht die Möglichkeit, dass man so einer äußerlichen Handlung für einen kurzen Moment mehr Bedeutung zumessen, als es recht ist. Damit mich jeder richtig versteht, wir freuen uns über jeden, der den Mut hat, so wie es in Jakobus 5 steht, die Ältesten zu rufen und sich laut diesem Wort salben zu lassen. Und die Ältesten dieser Gemeinde werden diese Handlung im Aufblick des Herrn am Kranken vollziehen. Aber vergesst nicht, es handelt sich hier lediglich um Johannes den Täufer oder um Elia oder Jeremia oder einer der Propheten. Und das Nächstbeste, das Allerbeste ist Christus selbst, der Sohn des lebendigen Gottes. Das bedeutet, wenn ein kranker Bruder oder eine kranke Schwester nicht zuvor vor einer solchen Handlung bei Jesus gewesen ist und das ganze Leben, sein oder ihr ganzes Leben in seine Hand gelegt hat und bereit ist, seinen Willen ganz zu erfüllen, dann hat das Weitere keinen Sinn. Und hier möchte ich einfach sagen, lasst uns denken, daran denken, dass das Größte Christus selbst ist, der Sohn des lebendigen Gottes. Meine Brüder und Schwestern, heute steht Jesus vor uns. Damit komme ich zum Schluss und er stellt uns die Frage, für wen haltet ihr mich oder was bin ich dir? Und möge die Antwort die sein, die Simon Petrus, Jesus sagte, Matthäus 16, Vers 16, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und wenn wir diese Worte von ganzem Herzen sagen, jetzt im Herzen, und uns dabei völlig und ganz unter diese Worte stellen, dann hat Gott selbst unser Herz jetzt erreicht, ja? Nicht unser Gefühl. Und da werden wir im Geiste die Worte Jesu hören. Selig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. In dieser Antwort, ich habe es schon gesagt, sehe ich Jubel. Jesus jubelt. Und tiefe Freude. Vielleicht ist es an der Zeit, dem Herrn Jesus diese Freude wieder einmal ganz neu zu bereiten, es ihm zu sagen, auch wenn wir in Caesarea Philippi sind. Herr, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Nicht Elia, nicht Johannes der Täufer, nicht Jeremia. Gewaltige Kapazitäten. Aber das bist du nicht. Du bist mir. Du bist Christus. Und wenn sie es tun, wissen sie, was es ganz praktisch bedeutet. Erstens, dass sie sich im Namen Jesu losmachen von aller falschen Anhänglichkeit. Ob dies nun vergangene geistliche Höhepunkte sind oder irgendwelche Evangelisten oder Lieblingsprediger oder ihre Kirche oder was es auch sei, lösen sie sich davon. Sagen sie, Herr, du bist dasselbe. Du, der Sohn Gottes, dich habe ich nötig. Ja? Keinen Elia, dich. Lösen sie sich von liebgewonnenen Spezialthemen, auch wenn diese biblisch sind, wenn sie gut sind. Lösen sie sich davon. Beschäftigen Sie sich wieder ganz neu mit dem besten Thema, mit Christus. Ich denke hier an diesen Mann, der so mit Bunyan beschäftigt war, hat es gut gemeint und er war ein Kind Gottes. Aber ich habe mich schon gefragt, mit was beschäftigt er sich? Und dann zweitens, wenn Sie jetzt in Caesarea Philippi sind, dem Ort ohne geistliches Leben, und sie rufen jetzt dennoch von Herzen aus, Herr, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Dann ist das ein gewaltiges Zeugnis. Dann sagen sie nämlich dem Herrn, Herr, ich traue dir zu, dass du imstande bist, mich aus jeder Angst und Beklemmung, so groß sie auch sein mag, zu erretten. Und ich möchte Ihnen jetzt ganz kurz noch zeigen, was das bedeuten kann in Ihrem Leben ganz praktisch. Aus was für Ängsten der Herr uns immer wieder aufs Neue erretten will und kann. Dazu 7 Beispiele. Es handelt sich hier nur um Worte Jesu. Erstens, Christus will uns befreien von der Angst dieser Welt. Das habe ich schon gelesen. In der Welt habt ihr Angst, seid getrost, ich habe die Welt überwunden. In Lukas 12 heißt es, fürchte dich nicht, du kleine Herde. Sagt er Ihnen, ja, sagt er mir. Zweitens, Christus will uns befreien vor der Angst vor morgen. Nicht wahr, die kennen wir. Matthäus 6, Vers 34. Sorgt nicht vor morgen. Der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Sorgt nicht für morgen. Wenn Sie jetzt Angst haben wegen morgen, was morgen kommt, knien Sie nieder im Geiste. Sagen Sie, du bist Christus. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Berge mich bei dir. Auch wenn ich jetzt in Caesarea Philippi bin. In Holland gibt es einen Spruch, gestern ist vorbei, morgen kommt noch, heute hilft der Herr. Merken Sie sich das. Drittens, Christus will uns befreien von der Angst vor Finsternismächten. Matthäus 14, 26. Und als ihn die Jünger sahen, auf dem See gehen, erschraken sie und riefen, es ist ein Gespenst und schrien vor Furcht. Er aber sprach, seid getrost, fürchtet euch nicht. Viertens, Christus will uns befreien vor der Angst vor Menschen. Johannes 20, Vers 19, am Abend des ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren, aus Furcht vor den Juden, kam Jesus, trat unter sie und sprach, Friede sei mit euch. Christus will ihnen diese Angst nehmen. Fünftens, Christus will uns befreien vor der Angst vor Kriegswirren. Und das ist heute gar nicht so unaktuell, wenn wir die Weltlage sehen. Markus 13, Vers 7, wenn ihr hören werdet von Kriegen und Kriegsgeschrei, so fürchtet euch nicht. Sechstens, Christus will uns befreien von der Angst in Zeiten, wo uns der Herr so weit weg scheint zu sein. Kennen Sie das auch? Matthäus 28, Vers 10, da sprach Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht, geht hin, verkündigt das meinen Brüdern, dass ich nach Galiläa gehe, dort werden sie mich sehen. Wenn sie einmal Dunkelheit empfinden, Caesarea Philippi, sie werden ihn wiedersehen. Er wird ihnen wieder begegnen. Gehen sie auf die Knie, sagen sie, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und siebtens, Christus wird uns befreien von der Angst, die schlimme Nachrichten hervorbringen können. Markus 5, Vers 35, als er noch so redete, kamen einige aus dem Hause des Vorstehers der Synagoge und sprachen, deine Tochter ist gestorben. Was bemühst du denn, Meister, weiter? Jesus hörte mit an, was gesagt wurde, und sprach zum Vorsteher, fürchte dich nicht, glaube nur. Haben Sie vielleicht in der letzten Zeit eine schlimme Nachricht vernommen? Irgendwas, Bezug auf Ihr Leben, Gesundheit, das hat Sie geschockt, elektrisiert. Jesus sagt, fürchte dich nicht. Hier steht es, er hörte mit an, was gesagt wurde. Fürchte dich nicht. Von unserer Seite braucht es nur eins, eine klare und überzeugende Antwort auf die Frage, was ist Christus dir? Oder wie Jesus es formuliert hat, für wen haltet ihr mich? Dann ist eine Antwort die richtige, die des Petrus in Caesarea Philippi. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Ich schließe mit zwei Schriftworten. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Und in keinem anderen ist das Heil. Auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Elia ist eine Kapazität, Johannes der Täufer, Jeremia, die Propheten. Aber es ist nur einer, der gesalbt ist, der Sohn des lebendigen Gottes. Ihn brauchen Sie. Und dann lese ich zum Schluss nochmals unser Leitwort, Psalm 73, Vers 25. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Und ich denke, das ist so geistlich gesehen das Bild, was wir sehen in Caesarea Philippi. Dunkelheit, Heidentum, keinen geistlichen Höhepunkt. Petrus sagt, Herr, du bist es. Du bist der Christus. Wenn ich nur dich habe. Ich hoffe, dass Sie mit dieser Botschaft nach Hause gehen, ganz aufs Neue.
Sie hörten soeben eine Botschaft von Marcel Malgo mit dem Titel »Was ist Christus dir?« Wenn es Sie innerlich angesprochen hat und Sie Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe. Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD, ein gutes Buch und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!